Morgen. Bevor ich in das Wort Gottes hineingehe, bin ich gebeten worden, etwas zu meiner Person zu sagen. Das tue ich ungern und ganz kurz, damit wir zu dem Wesentlichen kommen. Ich bin seit dieses Jahr 27 Jahre verheiratet. Wir haben 3 Kinder, 26, 24, 22 werden sie dieses Jahr. Wir haben ein kleines Werk seit 10 Jahren, das heißt Hand in Hand. Es ist ein Lehr- und Hilfsdienst und wir wollen dem Volk Gottes dienen, auch besonders im Osten. Wir dienen in Russland, in Kirgisistan und im ganzen russischsprachigen Raum mit Literatur und mit Seminaren, mit dem Wort Gottes. Und wir haben diese Vision, dass Gott sein Volk wiederherstellt, dass die Gemeinde wieder die Gemeinde wird, dass die Herrlichkeit Gottes zurückkommt und dass Gott geehrt wird auf eine Art und Weise, wie das die Propheten beschrieben haben und wie es am Ende der Tage geschehen wird in der ganzen Welt. Und ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich genieße diese Zeit hier sehr und spüre die Gegenwart Gottes. Ich spüre, dass Gott hier ist und das ist wunderbar. Ich liebe die Orte, wo Gott ist. Ich habe auf dem Herzen heute Morgen über das Herz des Glaubens zu sprechen, über das zentrale Anliegen Gottes für dein Leben. Und wenn das, was für Gott wichtig ist, dir wichtig ist oder dir wichtig wieder wird und wichtig bleibt, dann sind dir alle Türen auf und der Segen Gottes kommt auf dein Leben. In einer Art und Weise, wie du es nicht für möglich gehalten hast und wie du es nicht fassen kannst und du wirst darin schwelgen, Gott ist so gut zu mir. Gott ist so ohne Ende einfach gut. Das große Anliegen Gottes finden wir in Matthäus beschrieben, 22. Und dort wird Jesus gefragt, was denn das Wichtigste ist. Und er muss nicht lange oder muss überhaupt nicht überlegen und suchen, sondern er zitiert dann das Wort, und er sagt dort in Matthäus 22, 37, er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das größte und das erste. Wenn wir uns das vorstellen, da ist ein gewaltiger Gott, der so eine Macht hat, er kann sprechen und nur durch das gesprochene Wort kommen Galaxien in Existenz. Was für eine Macht, was für ein gewaltiger Gott, was für eine Größe, was für eine Stärke. Und er hat uns geschaffen für ihn, für sich. Und er hätte alles sagen können, er hätte uns alles befehlen können. Und wir hätten es tun müssen, weil er Gott ist und weil wir seine Geschöpfe sind. Und unter allen Dingen, die man sich vorstellen könnte und allen Sachen, die er von uns haben möchte, er sagt das eine, liebe mich. Liebe mich von ganzem Herzen. Liebe mich mit allem, was du hast, mit all deiner Kraft. Liebe mich. Gott will deine Liebe. Er will nichts anderes, er will deine Liebe. Aber er will das nicht als eine Leistung, als etwas, was er von dir verlangt. Er weiß unser Herz, er weiß, wie wir beschaffen sind, er weiß, wie schnell wir abzulenken sind, wie schnell wir mit absolut nichtigen Dingen zufriedengestellt werden können, wie sehr unser Herz an Dingen hält, die alle überhaupt gar keinen Wert haben. Er kennt unseren Zustand viel mehr als wir selber. Vorhin haben wir gesungen, er ist größer, er ist über all dem Staub dieser Welt. Was hast du dabei gedacht, als du gesungen hast, der Staub dieser Welt? Hast du an dein schönes Haus gedacht? Hast du an dein schönes Auto gedacht? Hast du an all den Besitz gedacht, an all die Dinge, die dir manchmal so wichtig sind? Ist dir klar, das ist alles Staub? In wenigen Jahrhunderten wird dir das nichts mehr bedeuten. Und dann ist eine ganze Ewigkeit vor dir. Unser Herz kann so krank sein und kann so getäuscht sein und kann der Idee verfallen, wirkliche Lust, wirkliche Befriedigung, wirkliche Erfüllung kommt aus irgendwelchen Dingen heraus. Und während wir unser Leben ziehen aus den Dingen, sind wir uns manchmal dessen überhaupt nicht bewusst. Ich kannte einmal eine Schwester, die hatte einen ganz schicken Jaguar. Ich sagte, boah, Jaguar, was für ein Auto. Und sie sagt, ach, ist nur ein Fortbewegungsmittel. Und ich staunte über die Frau, dass sie ein so tolles Auto hat und sagt, das ist nur ein Gebrauchsgegenstand, das ist nur ein Fortbewegungsmittel. Das bedeutet nichts. Ich dachte, boah, was für eine Einstellung. Aber eines Tages waren wir zusammen unterwegs als eine Gruppe und diese Frau mit ihrem Jaguar war auch dabei. Und irgendein Bösewicht in der Nacht oder am frühen Morgen kam und hat mit einem Schlüssel oder Schraubenzieher einen langen Kratzer über die Seitentür des Autos gemacht. Und als sie am Morgen zum Auto kam, sie sah diesen Kratzer und ich werde diesen Schrei der Verzweiflung nie vergessen. Mein Jaguar! Und da kam heraus, wo ihr Herz war. Ich sagte, wieso? Ist doch nur ein Auto, ist doch nur ein Gebrauchsgegenstand. Und über 99% der Lackoberfläche sind doch noch in Ordnung. Ist doch nur ein kleiner Kratzer von einem Meter Länge. Das wird nicht mehr als ein paar tausend Euro kosten, das zu reparieren. Ist doch nur ein Auto. So manchmal, wir können denken, wir hängen nicht an Dingen, aber wenn den Dingen etwas passiert, dann merken wir, wo unser Herz ist und woran unser Herz wirklich hängt. Und Gott möchte uns ziehen, Gott möchte uns loseisen, herausholen aus Abhängigkeit. Und er möchte, dass wir dieses Ziel uns setzen, ein Herz zu haben, das nur ihm dient, das nur an ihm hängt, das nur ihm gehört und das in ihm alles findet, was das Herz braucht. Gott ist die Quelle des Lebens. Und oftmals, wir vergessen das und wir laufen anderen Dingen nach. In Jeremia 2, Vers 13 heißt es, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. So Gott als Quelle zu verlassen, nennt Gott Sünde. Und eine Sünde gebiert die nächste Sünde. Wenn wir ihn als Quelle verlassen, wir werden zwangsläufig die nächste Sünde tun und wir werden uns selber Quellen oder Reservoirs schaffen, von denen wir dann versuchen zu leben. Und wir schaffen uns viel, viel Schmerzen und Mühe. Und es dauert manchmal lange, bis wir aufwachen und bis wir erkennen, das ist doch alles umsonst. Warum soll ich da versuchen, selber Quellen aufzuschließen, aus denen mir das Leben und die Belebung und die Erfrischung und die Ermutigung und der Trost kommt? Gott ist doch da, die lebendige Quelle ist da. Und der Heilige Geist hat ein Ziel, uns die Augen aufzutun über den Zustand unseres Herzens und uns zu motivieren, weise zu sein und zu sagen, ich gehe dem einen nach. Ich werde ein Herz bekommen, ich werde alles tun, was möglich ist und was nötig ist und was beschrieben ist in diesem wunderbaren Buch, um ein Herz zu bekommen und dieses Herz zu behalten, das nur an Gott hängt. Das keinen anderen Göttern dient, das nicht aus anderen Quellen irgendwie versucht, Lust zu bekommen, sondern das seine erste und wichtigste und größte Quelle der Lust in Gott selbst hat. Nicht in seinen Segnungen, nicht in dem, was er tut für uns, sondern in seinem Wesen und in dieser wunderbaren Tatsache, dass wir Zugang zu ihm haben und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und das Leben fließt, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn wahrnehmen, wenn wir ihn erkennen. Das Leben aus Gott fließt zu uns, wenn unser Herz auf ihn ausgerichtet ist und wenn das unser Verlangen ist. Wir wollen ihn sehen, wir wollen ihn erkennen, wir wollen ihm näher sein, wir wollen ihm unser Herz schenken. Wir wollen nichts anderes, als nur an ihm uns zu halten, an nichts anderem. Und Gott wird diese Art von Gemeinde schaffen, die dieses Brautherz hat und die an Jesus hängt und die nichts anderes will, als ihm nah sein und ihn erfreuen und von ihm alles bekommen. Und die Liebe Gottes, die unser Herz erfüllen soll, die unser Herz fassen soll und prägen soll und bewahren soll, besteht nicht in dem, was wir tun, sondern besteht darin, dass wir verstehen, was er getan hat und dass wir permanent ihm Raum geben, uns zu berühren uns zu beleben, uns zu erfrischen. Liebe zu Gott ist nur eine Reaktion auf das, was er zuerst tut. Die Liebe zu Gott besteht darin, dass er uns zuerst geliebt hat. Und seine Sehnsucht ist, dass wir in die Erfahrung der Liebe hineinkommen und dass wir da drin bleiben. Erinnere dich an die Worte, die Jesus gesagt hat. Bleibt in meiner Liebe, bleibt. Das heißt, es ist möglich, herauszukommen aus dieser Liebe, herauszufallen, anderen Dingen nachzugehen. Es ist möglich, dass ich nicht in Wachsamkeit lebe. Es ist möglich, dass ich in Täuschung hineinfalle. Und darum mahnt das Wort Gottes uns so dringlich und sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, bewahre dein Herz. Es geht um unser Herz. Liebe ist eine Sache des Herzens, nicht zuerst des Verstandes, obwohl der Verstand auch eine wichtige Rolle spielt. Jesus sagt, mit all unserem Herzen und mit unserem ganzen Verstand sollen wir Gott dienen. Der Verstand ist nicht ausgeklammert, der Verstand ist wichtig, der Verstand muss in die Ordnung Gottes hineinkommen und der Verstand soll dazu da sein, Wahrheiten aufzunehmen, dass sie durch den Verstand hindurchgehen und dann unser Herz berühren und in unserem Herzen verwurzelt sind. Wir müssen unser Herz bewahren. Diese Liebe ist umkämpft. Diese Liebe wird angefochten. Diese Liebe kann so schnell abhanden kommen. Diese Liebe will uns geraubt werden. Da sind Feinde gegen diese Liebe. Da ist das Fleisch und da ist der Teufel, der nicht so sehr hasst wie Menschen, die in Gott ihr Glück haben. Der nicht so sehr fürchtet, wie Menschen, die sagen, Gott ist mir alles. Und mein ganzes Glück und meine ganze Befriedigung und mein Trost, alles ist in ihm. Der Teufel hasst diese Menschen und er bekämpft sie und versucht sie wegzubringen, weil er neidisch ist, weil wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen, wo Gott uns der Vater sein will, was er niemals hatte. Wir haben eine Nähe zu Gott und Gott, wiewohl wir Kinder des Teufels waren, wiewohl wir so verdorben waren, Gott hat uns angenommen und Gott gibt uns das Privileg, dass wir Kinder genannt werden und dass wir ihn Vater nennen dürfen. Und der Teufel ist rasend vor Eifersucht, rasend vor Eifersucht. Und hat es abgesehen auf die Herzen der Kinder Gottes, dass die Herzen weggezogen werden. Paulus schreibt davon in 2. Korinther Kapitel 11. In Vers 2 und Vers 3. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Reinheit des Herzens. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Der Teufel greift uns an und er versucht, uns wegzuziehen von der Einfalt und Lauterkeit. Diese Worte bedeuten Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Der Teufel hat kein Problem mit Kindern Gottes, die an Jesus glauben, aber die in ihrem Herzen ihre primäre Lust aus anderen Dingen ziehen. Aus ihrem Status, aus dem, was andere Leute über sie denken, aus ihrem Besitz, aus ihrem Wissen, aus ihren Fähigkeiten, aus ihrer Persönlichkeit, aus ihrem Wohlstand, was auch immer. Wenn wir zulassen, dass unser Herz verführt wird und wir darin unsere Sicherheit finden. Der Teufel hat kein Problem, dass wir zur Gemeinde gehen, dass wir sagen, wir glauben an Jesus. Er hat kein Problem damit, weil das Wichtigste ist uns schon abhanden gekommen. Und darum müssen wir unser Herz bewahren, sorgfältig aufpassen auf unser Herz. Gott ist nicht damit zufrieden, es reicht ihm nicht aus und es wird uns nicht ausreichen, wenn wir einfach nur an ihn glauben und ihm dienen und irgendwie versuchen, so ein ordentliches christliches Leben zu führen. Lass uns einmal zu Offenbarung Kapitel 2 gehen. Und wir sehen hier die Gemeinde von Ephesus, die wahrscheinlich reifste Gemeinde, die wir im Neuen Testament überhaupt finden. Und was für wunderbare Dinge werden hier gesagt über die Gemeinde. Und man muss lange suchen, bis man eine Gemeinde findet, die damit auch nur annähernd sich messen könnte. Jesus spricht hier über die Gemeinde, Vers 2. Ich kenne deine Werke. Wenn Jesus den Zustand von Gemeinden inspiziert, dann schaut er nicht auf die Lieder, dann schaut er auch nicht auf die Gebete, sondern er schaut auf die Werke. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland, wir haben eine solche Schlagseite und so eine Unausgewogenheit durch die Reformation. Wenn wir das Wort Werke hören, geht sofort der Rollladen runter und wir wissen, der Mensch wird nicht durch Werke gerecht und mehr brauchen wir nicht zu wissen über Werke. Und wenn über Werke geredet wird, das interessiert uns alle nicht. Aber Werke spielen eine ganz wichtige Rolle im Glaubensleben. Werke sind nicht dazu da, Gott gnädig zu stimmen. Werke sind nicht dazu da, einen gerechten Gott zu finden. Aber ein wirklicher Glaube muss sich und wird sich ausdrücken durch Werke. Und wenn diese Werke nicht da sind, dann ist der Glaube tot. Da kann man machen, was man will. So, die Werke sind der Prüfstein, nicht die Gebete, nicht die fleißigen Gottesdienstbesuche. Die Werke sind der Prüfstein. Und wenn Jesus die Gemeinde anschaut, dann immer wieder sehen wir, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke. Er schaut auf unsere Werke. Und was hatten sie nicht für fantastische Werke vorzuzeigen? Deine Mühe, dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Du hast sie als Lügner erfunden. Es gibt heute viele Gemeinden, die können nicht falsche Apostel von echten Aposteln unterscheiden. Und sie sind so naiv und sie sind bereit, alles anzunehmen. Aber diese hier hatten Reife, die hatten Unterscheidung. Und die hatten den Mut, zu dem, was Gott ihnen offenbart hat, zu stehen. Und sie haben gesagt, mit diesen falschen Aposteln werden wir nichts zu tun haben. Die Tür bleibt für sie verschlossen. Was für eine herrliche Gemeinde. Was für eine Reife, was für eine Treue zum Herrn. Du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Alles wunderbare Eigenschaften. Und jetzt kommt aber doch die Klage des Herrn. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Diese Tatsache, dass die erste Liebe verloren gegangen ist in der Gemeinde, ist für Jesus so wichtig, dass er dieser Gemeinde androht. Es war eine Leuchtergemeinde. Was ist eine Leuchtergemeinde? Eine Leuchtergemeinde hat eine herausragende Stellung und viele andere Gemeinden schauen nach dieser Gemeinde und orientieren sich. Und das ist wie ein Modell, wie ein etwas, worauf die anderen schauen und sagen, wir möchten einmal so werden wie diese Gemeinde. Und Jesus sagt, wenn du die erste Liebe nicht zurückbekommst, dann wirst du diese Verantwortung, diesen Platz der Verantwortung, diesen Platz der Gunst, den du hast vor vielen anderen Gemeinden, dass du eine Leuchtergemeinde bist, dass die anderen zu dir pilgern, dass die anderen bei dir lernen wollen, dass die anderen kommen und anschauen und sagen, so möchten wir auch werden. Ich werde dir diesen Platz wegnehmen. Warum? Weil Jesus nicht möchte, dass eine Gemeinde, die eifrig und fleißig und treu ist, aber die erste Liebe verlassen hat, der Maßstab für die anderen wird. Das ist nicht Rache, sondern er bewahrt die anderen Gemeinden davor und er nimmt den Leuchter weg. Ich habe in meinen über 30 Jahren als Christsein einige Leuchtergemeinden gesehen, die geleuchtet haben. Und das ganze Land ist hingepilgert zu ihnen. Und wenn sie etwas rausgebracht haben, eine Betonung, eine Lehre, etwas, das ging ins ganze Land hinein. Und ich habe gesehen, wie Gott den Leuchter wieder weggestoßen hat. Und ich habe gesehen, wie Gott gewarnt hat und gesprochen hat. Er hat gesagt, wenn er nicht umkehrt, der Leuchter wird weggenommen werden. Und sie haben nicht gehört und der Leuchter ist ihnen weggenommen worden. Gebe Gott, dass wir die Stimme des Herrn hören und dass wir sagen, wir dürfen niemals zulassen, dass die erste Liebe verloren geht. Das ist, worum wir kämpfen müssen. Das ist wichtiger als zahlenmäßiges Wachstum. Das ist wichtiger als Dienste. Das ist wichtiger als irgendetwas. Die Gemeinde als Ganzes, jeder Einzelne muss und soll ein brennendes Herz haben für Jesus. Das ist das Anliegen Gottes. Das ist, worum es ihm geht. Ein brennendes Herz. Ein Herz, das auf ihn gerichtet ist. Was bedeutet die erste Liebe? Manche denken, ja, damals, als ich mich bekehrt habe, da war ich so im Feuer und sie denken, das ist die erste Liebe. Die erste Liebe ist, wo Gott in allem den ersten Platz hat. In unserem Denken, wenn wir morgens aufstehen, das Erste ist Gott, du bist da. Und das ist wunderbar und ich gehöre dir. Und abends, wenn wir ins Bett gehen, das Letzte ist Gott, du bist da und du hältst mich. Und in all unseren Entscheidungen, er hat den ersten Platz. Und es geht nicht darum, nützt uns das, hilft uns das, ist das für uns von Vorteil, sondern ist das der Wille Gottes? In allen Dingen, in den Finanzen, in der Art, wie wir unsere freie Zeit verbringen, wird erkennbar, welchen Platz Gott hat. Die erste Liebe bedeutet, Gott hat die erste und beste Zeit am Morgen. Ihm gehört meine beste Zeit am Morgen. Nachdem ich aufstehe, Kaffee gemacht habe, dann ist er da für mich und ich bin da für ihn und ich will ein Priester sein und will auf ihn warten und will ihn erheben und will ihn ehren und will ihm das geben, was ihm gebührt, Anbetung und Lob und Dank und mein Herz. Die Zeit, die wir haben morgens mit dem Herrn, sie dient dazu, dass wir unser Herz ihm immer wieder hinhalten und ihm glauben und darauf warten, dass er sein Werk an unserem Herz tut. Ein Mann Gottes, an dem ich mich sehr orientiere und den ich sehr, sehr hoch schätze und der sehr viel bewirkt hat in meinem Leben. Er sagt immer wieder, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es ist eine Illusion zu denken, ja gut, wir sollen Gott lieben, okay, dann lieben wir ihn jetzt. Wir sind völlig unfähig, ihn zu lieben. Wir sind unfähig. Unser Herz geht in tausend Richtungen. Und ist mit Lächerlichkeiten zufriedenzustellen. Unser Herz ist krank. Wir brauchen Gott. Wir brauchen ein Eingreifen. Wir brauchen eine Berührung und nicht nur eine, sondern eine fortwährende Berührung, dass er uns hält in seinen Wegen und dass er uns prägt und formt und unser Herz umformt. Wir brauchen seine Hilfe, um ihn so zu lieben, wie wir ihn lieben sollen. Wir können das aus uns heraus nicht. Und Gott weiß das. Und Gott macht uns keine Vorwürfe über unser Herz, das wir als Menschen nun einmal so haben. Aber sagt, was tust du damit? Kommst du mit deinem leicht ablenkbaren, leicht zerstreuten, geteilten, halben Herzen? Kommst du und gibst du mir das alles? Und glaubst du mir, dass ich durch meinen Geist an dir wirke, was ich versprochen habe? Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde das steinerne Herz herausnehmen und werde euch ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das sensibel ist, das empfänglich ist, das berührbar ist, das Liebe empfangen kann, das sich freuen kann, das Gottes Gegenwart wahrnehmen kann und dann diese Dankbarkeit und diese Hingabe als Antwort wieder zurück zu ihm bringen kann. Ein fleischernes Herz. Der neue Bund besteht darin, dass Gott unser Herz verändert. Und so wenige glauben das und so wenige beschäftigen sich damit und so wenige sind vor Gott und sagen, hier ist mein Herz, arbeite an meinem Herzen, schenk mir ein brennendes Herz, schenk mir ein Herz, das dich mehr liebt als meinen ganzen Besitz und mein Ansehen und meinen guten Namen oder irgendetwas. Schenke mir ein Herz, das an dir hängt. Schenke mir ein Herz, das nur eins will, dich groß zu machen, dich zu verherrlichen, dich zu ehren, dich zu lieben. Ein Herz, für das es ein Greuel ist, dich zu beleidigen, dich zu kränken, dich zu betrüben. Gott sagt, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Das Land ist voll mit Götzendienst. Und vieles von dem Götzendienst des Landes ist auch in der Gemeinde. Wenn wir Götzendienst hören, wir denken an Afrika, irgendwelche primitiven Buschmänner, die sich vor irgendwelchen Holzstatuen niederbeugen. Aber Paulus sagt, Habsucht ist Götzendienst. Habsucht ist Götzendienst, Kolosser 3. Und wir leben in der götzendienerischsten Kultur, die es jemals gegeben hat. Und wenn wir unser Herz nicht bewahren und wenn wir uns nicht absondern von dieser Welt, dann werden diese Einflüsse und dieser Geist der Welt hineinschwappen in die Gemeinde, hineinschwappen in unser persönliches Leben, in unsere Familie und werden unser Herz beschmutzen und werden unser Herz wegziehen und ablenken von der Hingabe, von der Aufrichtigkeit und der Gradheit und der Ehrlichkeit Christus gegenüber. Und Paulus sagt, das darf nicht passieren. Ihr seid Christus versprochen als eine keusche Jungfrau. Verschenkt euer Herz nicht anderen Dingen. Verschenkt euer Herz nicht irgendwelchen anderen Sachen. Weil wenn wir das tun, berauben wir uns selbst. Wir sind nicht fähig, in wirklicher Weise Gott zu vertrauen. Johannes 5, 44, Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott kommt, nicht sucht? Wenn wir ein Herz haben, das darauf aus ist, Menschen zu beeindrucken, Menschen zu gefallen, von Menschen geehrt zu werden, dann haben wir automatisch ein Herz, das nicht wirklich glauben kann. Jedenfalls nicht in der Weise, wie Gott sagt, was Glaube bedeutet. Natürlich, wir können sagen, wir glauben an Jesus. Aber wenn Gott von Glauben spricht, dann meint er Vertrauen, sich abhängig machen, sich völlig einlassen auf ihm und ihm Raum machen und von ihm alles bekommen. Und was wir von ihm nicht bekommen, das holen wir uns nicht auf eigene Art und Weise, sondern wir warten. Wir warten. Wir warten. In früheren Jahren meines Christseins habe ich Auto auf Kredit gekauft. Das tun fast alle Leute und finden das normal. Aber Gott hat uns gesagt, wenn wir von ihm lernen, von ihm leben wollen, wir sollen ihm vertrauen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir vertrauen dir, wir machen uns abhängig von dir und abhängig machen von Gott heißt Selbsthilfemaßnahmen abschneiden. Sonst ist es kein Vertrauen. Wenn ich sage, Herr, ich vertraue dir, dass du mich versorgst und wenn du mich versorgst, mache ich es halt selber, ist es kein Vertrauen. Und da hatte ich meinen schönen silberfarbenen Passat. Und am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, habe ich das Auto in der Schweiz kaputt gefahren. Deswegen weiß ich, wann der Schweizer Nationalfeiertag ist. Werde ich nie vergessen. Und danach hatte ich nur noch den kleinen Polo von meiner Frau. Und mein normaler Menschenverstand hat gesagt, hey, du bist Prediger, du brauchst ein ordentliches Auto. Was sollen die Leute denken, wenn du da mit so einer Schüssel vorfährst? Da nimmst du jetzt einen Kredit auf, kaufst dir ein schönes Auto und alles ist wieder im Lot. Aber es ging nicht mehr. Die Hintertür war verriegelt. Für immer. Und sagt, Herr, du weißt, ich brauche ein Auto. Gib mir ein Auto. Und er sagt, du hast eins. Ich sage, ja, das ist alter Polo. Wenn ich damit einmal quer durch Deutschland fahre, wenn ich dann nach 10 Stunden aus dem Auto komme, habe ich reichlich Gelegenheit, mich wieder zu entfalten. Fahr da hunderte von Kilometern mit den Knien zwischen den Ohren. Und dann habe ich gesagt, okay, mir ist egal, ich fahre mit diesem Auto, bis es auseinanderfällt. Und dann war es fast am Auseinanderfallen. Ich sagte, Herr, es drängt jetzt. Und jemand rief an und sagte, ich komme in einer Stunde vorbei. Und ich bringe euch einen Mercedes, der gehört jetzt euch. Und da hatte ich ein Riesenproblem, weil ich Vorurteile hatte, weil ich noch nicht geheilt war aus meiner Freak-Vergangenheit und dachte, Mercedes ist ein Bonzenauto und damit will ich nichts zu tun haben. Und jetzt kriege ich ein Mercedes geschenkt. Ich sage, meine Frau, jetzt haben wir ein Problem. Sie sagt, wo ist das Problem? Ich sage, wir haben jetzt einen Mercedes. Ich wollte nie einen Mercedes haben. Sie sagt, geh in den Keller und geh beten. Hör, was der Herr sagt. Das ist, was sie dann sagt in solchen Fällen. Sie diskutiert nicht, sie sagt, geh in den Keller, geh beten. Und ich betete und ich kam wieder hoch und sagte, was hat der Herr gesagt? Ich sage, wir müssen uns demütigen, wir müssen den Mercedes annehmen. Und dann bin ich Mercedes gefahren. Und nach dem Mercedes hat Gott uns ein anderes Auto geschenkt. Und nach dem Auto wieder ein anderes Auto geschenkt. Wir leben von Gott. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mir kein Auto gibst, dann laufe ich zu Fuß. Dauert dann halt ein bisschen länger, bis ich irgendwo hinkomme. Aber ich bin dein Diener und du stattest mich aus. Ich höre auf, mir selber zu helfen. Und das ist die Krankheit der westlichen Welt. Wir erleben so wenig übernatürliche Hilfe, weil wir immer schon Plan B haben. Wenn Gott nicht hört, wenn Gott seine Verheißung nicht erfüllt, wir haben unsere eigenen Möglichkeiten, uns zu verschaffen, was wir brauchen. Aber indem wir schon den Plan B gemacht haben, können wir nicht wirklich glauben. Wir können nicht glauben, weil wir nicht abhängig sind von ihm. Verstehst du das? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Wenn ich mich abhängig mache von Menschen, kann ich Gottes Ehre nicht suchen und werde sie nicht finden und werde in Gott nicht glücklich werden, weil mein Glück besteht darin, dass alle nett zu mir sind, dass alle mich anerkennen, dass alle Gutes über mich sagen, dass alle mich ehren. Aber leider, wenn du Kind Gottes bist, Jesus hat gesagt, da werden Menschen schlecht über dich reden. Wenn du in der Wahrheit lebst, Menschen werden schlecht über dich reden. Menschen werden dich verleumden, werden gehässig sein, werden dir Widerstand entgegenbringen, werden dich verfolgen. Das ist uns alles versprochen. Ich versuche, zu meinem Konzept zu kommen. Gott will unser Herz ganz. Er sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott will nicht dein Geld, Gott will dein Herz. Und wenn dein Herz ihm ausgeliefert ist, es ist kein Problem, wenn er dann sagt, jetzt gibst du das weg, jetzt tust du das, jetzt investierst du das in das Reich Gottes, jetzt verzichtest du auf dieses und tust dafür das Geld hier investieren. Was auch immer, unser Herz hängt an Gott und wir wissen, alles, was wir brauchen, kommt von ihm. Wir ruhen im Vertrauen. Wir ruhen in Geborgenheit. Früher haben wir uns viele, viele Sorgen gemacht. Und jetzt leben wir viele Jahre in dieser Geborgenheit in Gott. Und jeden Urlaub, jedes Auto, jede Anschaffung, was auch immer wir brauchen, er gibt uns alles, was wir brauchen. Und versorgt uns so wunderbar. Wir brauchen ein Herz, das an Gott hängt, nicht an den Dingen dieser Welt hängt. Und Gott will, dass die Gemeinde Offenbarung bekommt über ihn, über seine Fürsorge, über sein Herz. Und dass wir herausgeliebt werden, herausgezogen werden aus den Abhängigkeiten, die in dieser Welt bestehen. Und die Gemeinde der Zukunft wird lernen, in der Welt zu sein, aber nicht mehr Teil der Welt zu sein. Unsere Lebensphilosophie wird nicht die Lebensphilosophie der Welt sein. Unsere Art, wie wir Dinge entscheiden, wird nicht so sein, wie es die Welt tut, sondern wir werden wirklich im Reiche Gottes leben. Und das beginnt, indem der Heilige Geist Gelegenheit bekommt, unser Herz zu Gott zu bringen, unser Herz zu beeinflussen, unser Herz zu prägen, unser Herz in diese tiefe Nähe zu Gott zu bringen. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Er muss etwas tun in mir. Es reicht nicht aus, dass ich einfach nur an ihn glaube, sondern dass ich Raum mache, dass er mir dient. Raum machen, dass er mir dient. Ich brauche Gott. Paulus sagt, das ist die Aufgabe, die Berufung, die Bestimmung aller Menschen, dass sie Gott suchen und ihn tastend fühlen. Über Jahrhunderte wurde die gefühlsmäßige Dimension der Beziehung zu Gott verschwiegen oder sogar bekämpft und unterdrückt. Aber wir können nicht glücklich werden in Gott. Wir können nicht ihn als unsere einzige Quelle haben, wenn das nicht die ganze Welt der Emotionen und der emotionalen Bedürfnisse mit einschließt. Wie Jesus sagt, wie Jeremia gesagt hat, die Sünde besteht darin, wir verlassen die lebendige Quelle und machen uns rissige Zisternen. Warum verlassen wir die lebendige Quelle? Weil wir nicht wirklich glauben, dass wir dort alles bekommen. Weil wir nicht gelernt haben, aus dieser Quelle zu schöpfen und zu trinken. Und an Jesus zu glauben, bedeutet, die Quelle wieder gefunden zu haben und in Gemeinschaft mit ihm zu sein und aus dieser Quelle zu trinken. Glauben heißt nicht einfach nur, ich glaube an Jesus. Glauben heißt, zu wissen, er ist die Quelle. Zu wissen, wie ich in seine Gegenwart komme und wie ich mein Herz öffne und wie ich von ihm empfange, was ich empfangen soll. Wer an mich glaubt, Sagt, wer dürstet, soll kommen und soll trinken. Und dann fließt dieses Wasser, das wir im Überfluss haben, von uns zu anderen. An Jesus zu glauben, heißt, ihn als Quelle entdeckt zu haben. Und die Bedürfnisse, die du hast, diesen Schrei nach bedingungsloser Annahme, diesen Schrei nach Wertschätzung, nach Bedeutung, nach Identität, nach Geborgenheit, kann nur Gott erfüllen. Wir alle haben diesen Schrei in unserem Herzen. Und wenn Gott nicht der ist, der diesen Schrei stillt und unsere Bedürfnisse erfüllt, dann werden wir woanders hinrennen. Vielleicht, wenn es ganz geschickt läuft, ist es christlicher Dienst. Ganz getarnt. Ist ja alles im Namen des Herrn. Aber da für den, der Augen hat zu sehen, sieht man, wie das Motiv ist, ich bin bedürftig, ich bin minderwertig, ich brauche eine Bestätigung, dass ich wertvoll bin. Und wir tun aus diesem kranken, verkehrten Motiv heraus manchen Dienst. Und das wird immer dann erkennbar, wenn dieser Dienst durch irgendwelche Umstände uns wieder genommen wird. Wie viele Male habe ich das gesehen in Gemeinden? Lobpreisleiter, sehr gesalbt, aber Dinge waren krank. Und die Ältesten haben gesagt, du pass auf, du brauchst eine Auszeit. Du musst diese Dinge in Ordnung bringen. Du musst dein Leben ordnen. Die Prioritäten stimmen nicht. Und du musst lernen, von Gott alles zu holen. Und du musst lernen, einfach dich von ihm abhängig zu machen. Und um das zu lernen, geben wir dir ein Jahr Auszeit. Und wenn du in diesem Jahr lernst, was du zu lernen hast, dann kommst du wieder zurück und wirst mit noch klarer und noch schönerer Salbung Gott verherrlichen und der Gemeinde dienen. Und dann geht das Geschrei los. Die bösen Ältesten nehmen mir meinen Lobpreisjob weg. Vorher war man immer klar, ich tue das ja für den Herrn. Ja, wenn du es für den Herrn tust, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wo ist das Problem? Dann tue ich jetzt was anderes, dann kümmere ich mich jetzt um die Blumen. Halleluja. Wenn meine Identität nicht in meinem Dienst ist, kann ich irgendeinen Dienst tun. Weil der Wert eines Dienstes besteht nicht darin, was ich tue, sondern wie ich es tue. Ich kann irgendeine kleine Sache tun, den Teppichboden pflegen oder irgendeine Sache, die niemandem auffällt. Aber wenn ich es tue für Gott, als ein Opfer für Gott, alles, was er tut, tut im Namen des Herrn und dank Gott durch ihn. Alles, was wir tun es im Namen des Herrn. Wenn ich das tue für Gott, bin ich erfüllt, bin ich befriedigt, bin ich zufrieden. Gott, ich diene dir von ganzem Herzen und ich werde der beste Teppichpfleger sein im ganzen Tal. Weil ich es tue für meinen Gott und weil die Salbung auf mir ist und weil ich in der Kraft des Heiligen Geistes den Teppich pflege. Und ich spüre in meinem Herzen, Gott sagt, das ist mir wohlgefällig. Dein Herz ist richtig. Weiter so, mein Sohn. Und von diesem Lob lebe ich. Wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir leben von dem lebendig gemachten Wort, das Gott in unser Herz hineinspricht. Davon leben wir. Und wenn Gott das einmal sagt zu dir, er ist zufrieden und es ist gut so. Und bleib einfach bei dem. Du brauchst kein Lob von Menschen. Du bist in ihm zur Ruhe gekommen. Und du wirst auch nicht so schnell aus der Bahn geworfen, wenn du zu Recht oder zu Unrecht vom Menschen kritisiert wirst. Du stehst und fällst nicht mit der Meinung der Menschen. Du stehst mit der Zuwendung Gottes. Er ist der, der dich hält. Er ist der, der dir alles gibt, was du brauchst. Wir sollen Gott als unsere Quelle erkennen und wir sollen unser Herz bringen und sollen Mut haben, diese Bedürfnisse, die wir alle haben. Wir haben das Verlangen. Ich will das Gefühl haben, ich bin wertvoll. Ich lebe ein bedeutungsvolles Leben. Ich brauche Geborgenheit. Ich brauche Wertschätzung. Ich brauche ein Herz, das nicht gelangweilt ist, sondern das fasziniert ist durch das Anschauen der Schönheit Gottes. Das brauche ich und das brauchst du. Ohne diese Dinge des Herzens wird unser Leben eine christliche Routine werden. Und Langeweile wird sich einstellen und früher oder später werden wir unsere Erfüllung in unserem Hobby suchen oder in unserem Besitz oder in irgendetwas anderem. Gott ist die Quelle. Und ihn zu verlassen, in ihm nicht befriedigt zu werden, ist schon Sünde, sagt die Schrift. habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn unsere Lust an Gott ist, dann kommt unser Herz in Übereinstimmung mit ihm. Es bedeutet nicht, ja, lerne an ihm Lust zu haben, danach wird er alle deine selbstsüchtigen Wünsche erfüllen. Nein, das ist nicht gemeint. Wenn du deine Lust an ihm hast, wird dein Herz so nah sein und wird sich freuen an dem, woran er sich freut und wird begehren, was er begehrt. Und so wird dir alles gegeben, wonach du verlangen hast. Gott hat nie versprochen, unsere selbstsüchtigen Verlangen zu stillen. Aber wenn mein Verlangen von ihm geprägt wird, wenn mein Verlangen, meine Wünsche umgeformt werden, wenn mein Herz in Übereinstimmung kommt mit ihm, wenn ich lerne zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst, dann ist der Himmel offen. Und dann kommt der Segen. Dann kommt wirkliche Freude in Gott. Und das ist, was wir brauchen. Und das ist, wo wir hin sollen. Und wo er uns hinbringen will. Und es beginnt damit, dass wir umkehren, dass wir sagen, ich habe mein Vertrauen auf diese und jene Quellen gesetzt. Ich habe meine Lust aus diesen Dingen geschöpft, aber Gott nicht an die erste Stelle gesetzt. In meiner Freizeitplanung, in der Art, wie ich meine verfügbaren Gelder investiere, in der Art, wie ich meine Kraft investiere. Ich habe Gott nicht an die erste Stelle gesetzt. Jesus sagt, wie ist der Weg zurück zur ersten Liebe? Wir müssen bedenken, woran wir gefallen sind. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Das heißt, kehr um, ändere deine Gesinnung, ändere deine Einstellung. Apostelgeschichte 3,19 sagt, wir sollen Buße tun und dann kommen Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Gottes Angesicht, wenn das strahlt über uns, wenn da alles in Ordnung ist, durch das Blut Jesu alles, was nicht gut war, gereinigt ist, dann ist sein strahlendes Angesicht die Quelle meiner Freude. Ihn anzuschauen ist Glück, ist Befriedigung, ist Freude. Und bevor wir nicht die alten Dinge beiseite legen, wir sind nicht fähig, unser Herz ihm zu geben. Unser Herz ist der Kanal, durch den die Liebe Gottes kommt. Und Gott möchte uns zeigen, wie wichtig wir für ihn sind, wie sehr er uns schätzt, wie sehr er für uns Vorsorge trifft, wie er mit Wohlgefallen auf uns blickt. Es reicht nicht aus, das zu glauben. Wir sollen das als eine Realität im Herzen haben. Das Herz bleibt krank in Ablehnung, Einsamkeit, Minderwertigkeit, Enttäuschung und Bitterkeit und Groll und negative Einstellung über das Leben, solange bis Gott dort eingreifen kann. Und Jesus sagt, wenn wir umkehren, der nächste Schritt ist, wir tun die ersten Werke. Der Weg zurück in diese erste Liebe kommt, indem wir Werke tun. Er kommt nicht, indem irgendwie ein vollmächtiger Mann Gottes dir die Hände auflegt, sondern indem du Werke tust. Nicht irgendwelche Werke, sondern die ersten Werke. Das kommt uns komisch vor. Liebe kommt zurück durch Werke. Aber das ist die göttliche Sicht von Liebe. Und was sind die ersten Werke? Es gibt Werke im christlichen Leben und es gibt die ersten Werke. Und die ersten Werke dienen dazu, zurückzukommen zur Liebe oder zu bleiben in der Liebe. Was sind die ersten Werke? Menschen fragen einmal Jesus, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Und er sagt, das ist das Werk Gottes, das ihr glaubt. Die ersten Werke ist unser Herz Gott zu bringen. Ein diszipliniertes, geordnetes, systematisches Gebetsleben zu entwickeln, wo wir zu Gott kommen, nicht weil wir Bitten haben, nicht weil wir Nöte haben und Anliegen haben, sondern wo wir zu ihm kommen mit dem einen Ziel, ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn sehen. Ich will mein Herz ihm bringen. Ich will mit ihm vertraut sein. Ich will ihm nahe sein. Ich will ihm Gelegenheit geben, mir nahe zu sein. Und wenn wir das lernen, und wir tun das jeden Morgen, beständig, Gott wird kommen und wird unser Herz verändern, wird unseren Geschmack verändern und Gott wird unsere Lust werden. Gott wird Nummer eins werden. Es kommt nicht durch Willensentscheidungen zustande, sondern es kommt zustande, indem unser Herz von ihm berührt wird, unser Herz ihn erlebt. Liebe kann man nicht erzwingen, Liebe kann man nicht machen, aber wir können unser Herz hinwenden zu ihm. Und ein bisschen Zeit einräumen jeden Morgen und zuallererst ihn anschauen, ihn ehren, ihm sagen, wer er ist. Ein dankbares Herz kultivieren, dass er so ist, wie er ist und danach trachten, dass wir ihn erkennen und ihn bitten, in uns einen Hunger nach ihm hineinzupflanzen. Ein Hunger nach Gott. Der Weg in die erste Liebe beginnt damit, dass wir unser Herz bringen und dass Gott Hunger nach ihm hineinlegt in unser Herz. Hunger. Und der Hunger treibt uns mehr zu ihm. Und wenn wir beginnen, durch den Geist Gottes ihn wahrzunehmen, ihn zu sehen, und ich fordere dich heraus, einmal die Bibel zu studieren mit diesem einen Gedanken, Gott zu sehen. Und du wirst erstaunt sein, wie viel darüber gesagt wird, Gott zu sehen. Dass man Gott sehen kann, hier auf der Erde. Und wir müssen Gott sehen. Unser Leben hängt davon ab, dass wir ihn sehen. Unser Glück hängt davon ab, wie ich schon einmal gesagt habe, wenn unser Glück nicht in Gott ist, nichts wird uns hindern, unser Glück woanders zu suchen. Wenn unser Glück nicht in Gott ist, wir sind dazu verdammt, unser Glück irgendwo anders zu suchen, obwohl wir es nicht finden werden. Verstehst du das? Weil von irgendetwas müssen wir leben. Und Gott sagt, ich bin die Quelle. Komm doch zur Quelle. Lass dir dienen. Vielleicht ist da sehr viel Unglaube, vielleicht ist da, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Gott wirklich kommt, dass er mich berührt, dass er mich erfüllt mit seiner Liebe, dass er mir mitteilt, dass ich als Sohn oder Tochter ihm willkommen bin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Versuch es dir auch nicht vorzustellen. Tu es einfach. Bring dein Herz. Sag, hier bin ich. Ich verstehe, ich soll lernen, dich zu suchen. Das ist das erste Werk, Gott zu suchen. Das erste Werk. Und ich suche dich am Morgen. Ich schaue aus nach dir. Vielleicht am Anfang, du hast keine Ahnung, was du da tun sollst. Ja, du sollst nicht bitten. Du sollst nicht deine Nöte bringen und all diese Dinge, sondern du sollst ihn suchen. Vielleicht hast du überhaupt keine Ahnung, was du tun sollst. Und Gott zeigt sich auch nicht. Einfach, du bist da, es ist Stille und nichts passiert. Und du sagst, Gott, ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet, dich zu suchen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wie soll ich mit dir Gemeinschaft haben? Ich sehe dich nicht, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du überhaupt bist und was du so für Dinge hast in deinem Herzen. Aber da fangen wir an zu beten, wenn wir ihm sagen, wie hilflos wir sind. Wir können gar nicht beten. Wir können Gebete sprechen. Aber da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Gebete sprechen und beten. Ein himmelweiter Unterschied. Und wenn du sagst, Herr, ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll, da fängst du an zu beten. Da wirst du ehrlich, da wirst du echt, da erkennst du deine Hilflosigkeit. Da siehst du, wie du auf das Sichtbare so fixiert bist, dass du gar keinen Sensus hast, gar keine Empfindungsorgane für den unsichtbaren Gott. Aber Gott wird kommen und er wird die Augen des Herzens auftun. Und er wird dich befähigen, ihn zu sehen. Das ist sein großes Anliegen. Johannes 17, Jesus sagt, Vater, Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Oh, Jesus hat Verlangen, dass du bei ihm bist. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wie viele Jahre habe ich als Christ verschwendet, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, was bedeutet das, die Herrlichkeit Gottes zu sehen? Wieso ist Jesus das wichtig, die Herrlichkeit zu sehen? Ich habe viele Jahre als Christ, sogenannter geisterfüllter Christ, gelebt. Und das, was für Jesus wichtig war, war für mich noch lange nicht wichtig. Er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe, aber was bedeutet das schon? Ich wollte irgendwas anderes, ich wollte einen Dienst haben. Ich wollte Erfolg haben. Ich wollte was Bedeutendes tun für Gott. Und Jesus sagt, pass auf, ich möchte, dass du meine Herrlichkeit anschaust. Ich habe viele Jahre gebraucht. Und erst ein großer Zerbruch hat mir geholfen, zu erkennen, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist. Und dann habe ich angefangen, mich auszustrecken nach der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat eine Herrlichkeit. Und dein Glück auf dieser Erde und deine Fähigkeit, Gott zu verherrlichen durch ein fruchtbares Leben, hängt davon ab, dass du die Herrlichkeit siehst. Er will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Das ist seine Schönheit, seine Größe, sein Herz, seine Liebe, seine Reinheit. Das dürfen wir im Geist wahrnehmen. Gott öffnet die verklebten Augen des Herzens, dass wir das Unsichtbare anschauen können. Und Christsein bedeutet, ich lerne das Unsichtbare anzuschauen. Mit den Augen des Herzens. Und ich fange an, fasziniert zu sein. Ich fange an, zu bewundern, zu staunen und dankbar zu sein und Ehrfurcht zu haben. All diese Dimensionen sind wichtig für das Glaubensleben und sie kommen nur nach dem Sehen. Wenn wir seine Herrlichkeit nicht sehen, es wird niemals Ehrfurcht kommen. Es wird niemals Staunen kommen. Es wird niemals Dankbarkeit kommen. Oh, ich bin so dankbar, dass mein Gott so ist, wie er ist. Ich bin so dankbar für die Demut Christi. Ich bin so dankbar für seine Barmherzigkeit, für seine Kühnheit, für sein gerades Gericht. Ich bin so dankbar für sein wunderbares, absolut perfektes, ausgewogenes Wesen. Sein Wesen ist der Quell der Erquickung. Da möchte Gott uns hinbringen. Und es geschieht nur, indem du sagst, ich tue die ersten Werke. Ich nehme mir Zeit jeden Morgen. Und das Erste ist das Erste. Ich bringe ihm mein Herz. Ich schaue ihn an. Ich lerne auf ihn zu warten. Und wahrscheinlich das Erste, was wir in dieser Zeit des Wartens treffen werden, ist unser kaltes, hartes, gleichgültiges, leicht ablenkbares Herz. Das ist das Erste, was wir treffen werden. Und da gehen uns die Augen auf über unseren Zustand und sagen, Gott, erbarme du dich, hilf du mir, hol mich raus aus diesem Zustand. Und dann wird diese Verheißung, Hesekiel 36, ich komme, ich handle an euch, ich gebe euch ein neues Herz, ich nehme das steinerne Herz weg, ich gebe ein fleischernes Herz, ich mache aus euch Menschen, die in meinen Geboten wandeln, mein Recht halten und danach tun. Dann wird das kostbar und du sagst, oh ja, bitte Herr, bitte, das ist, was ich brauche. Du musst kommen, um aus mir einen Menschen zu machen, der in dir befriedigt ist, der in dir fasziniert ist, der in dir Erfüllung findet. Du musst das tun. Und da kommt Zerbrochenheit. Jesus sagt, selig die Armen im Geist. Armut im Geist, wo wir erkennen, wie nackt, wie bloß wir sind, wie bedürftig wir sind, ist ein Schlüssel zur Glückseligkeit. Trachtest du danach, deine Armut im Geist wirklich zu sehen, zu genießen? Du kannst die Herrlichkeit Gottes nur in dem Maße genießen, wie du gewahr wirst, wie arm du bist. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Wenn wir trauern um unseren Zustand, um den Zustand der Gemeinde, wenn wir trauern, weil wir so herrliche Dinge verheißen bekommen haben und kaum einer geht danach, kaum einer hat Eifer danach, kaum einer kämpft danach, kaum einer ringt danach, dass diese Dinge zurückgebracht werden zur Gemeinde. Wenn wir trauern über unseren abgefallenen Zustand, dann werden wir getröstet werden. Und Jesus sagt, selig, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Gott verspricht uns, wir dürfen ihn sehen, nicht irgendwann später. Hier, jetzt darf das Schauen der Herrlichkeit schon beginnen. 2. Korinther 3,18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Das war die Beschreibung dessen, was die ersten Christen hatten. Das betrifft nicht unbedingt uns. Wir haben die Möglichkeit, wir können da hineinkommen. Aber Paulus beschreibt einfach nur, was sie damals hatten. Nicht nur er als großer Apostel, sondern als erste Christenheit damals. Wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Sie hatten Zugang zum Himmel, sie hatten Zugang zur Herrlichkeit und das hat sie befähigt, auf der Erde ein Leben zu führen, was unvergleichlich war. Ein Leben voller Opferbereitschaft, voller Hingabe, ein Leben, das Gott verherrlicht hat. Und wenn Gott seine Gemeinde wiederherstellt, dann beginnt es damit, dass er ein Werk in unseren Herzen tut. So, das Entscheidende ist nicht, wie kalt, wie gleichgültig, wie wenig fasziniert mein Herz ist von Gott, sondern was tue ich mit meinem Herzen von jetzt an? Bringe ich ihm mein Herz, opfere ich die Zeit und warte auf ihn und erlaube ihm zu kommen. Und wenn er heute nicht kommt, wird er morgen kommen. Und wenn er morgen nicht kommt, wird er übermorgen kommen. Und wenn ich Jahrzehnte warte, das ist es, worum es jetzt geht. Gott kennenzulernen, Gott zu sehen. Und wenn du das tust mit Beharrlichkeit, ein paar Monate lang, Gott wird kommen und Gott wird beginnen, sich zu offenbaren. Und du wirst Dinge sehen in Gott, die du niemals zuvor gesehen hast. Und du wirst sagen wie Hiob, bis jetzt hatte ich ja nur vom Hörensagen von ihm vernommen. Aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Und ich bin angekommen, ich bin zufrieden, ich habe diese Geborgenheit, diese Sättigung, ich habe diese Identität, ich bin geliebt, er ist mein Vater, er ist für mich da, er sorgt für mich, ich bin gut aufgehoben, niemand kümmert sich so sehr um mich wie er. Mir geht es gut und meine Zukunft ist herrlich und alles ist gut. So mach das neu fest. Lass dich ziehen vom Heiligen Geist. Ändere deine Prioritäten. Mach Raum für Gott, streich ein paar Dinge. Mach Raum für Gott in deinem Terminkalender und fang an, ihn zu suchen. Dein Leben hängt davon ab. Und Gott braucht eine Gemeinde, die in ihm glücklich ist für die kommenden Tage. Denn sehr, sehr bald, und wir sind schon am Anfang dessen, was beschrieben ist in der Bibel, es wird eine Zeit kommen, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttern wird. Alles wird erschüttert werden. Politische Systeme, Finanzsysteme, soziale Sicherungssysteme, das Wetter, die Börse, alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Und das Ziel dieser Zeit der Erschütterung ist, damit das Unerschütterliche bleibe. Das Unerschütterliche, das Reich Gottes, das Wort Gottes, die Herrschaft Christi, die Schönheit Gottes, die wird hervorstrahlen. Und in dieser Zeit der irdischen Gerichte, vor der wir sehr kurz davor sind, wird die Zeit der Ernte sein. Und eine riesige Schar von Menschen wird gerettet werden. Und wie wird sie gerettet werden? Durch eine Gemeinde, die inmitten dieser Zeit der Angst voller Geborgenheit und voller Vertrauen ist. Die tun, was Gott gesagt hat. Die aufschauen und die wissen, die Erlösung ist nahe. Die sich freuen an ihm. Und diese Geborgenheit, diese Sicherheit, diese Freude in Gott wird das mächtigste Evangelisationswerkzeug sein, das der Gemeinde jemals gegeben wird. Ich glaube, dass auch mächtige Zeichen und Wunder kommen werden und auf der Tagesordnung sein werden. Aber das Herz, das nicht erschüttert wird, wird ein allgegenwärtiges, alltägliches Zeugnis sein für die Ungläubigen. Gott ist real. Die einzige Möglichkeit, warum ihr so leben könnt, wie ihr lebt, ist, es muss einen Gott geben, es muss einen Himmel geben, es muss einen liebevollen Vater geben, es muss eine Ewigkeit geben. So, es geht nicht nur um uns, es geht um die da draußen. Vorbereitung für Evangelisation beginnt, indem wir lernen, in Gott glücklich zu werden. Hast du den Gedanken schon mal zusammengekriegt? Vorbereitung zur Evangelisation beginnt damit, dass wir lernen, in Gott unser Glück zu finden. Unsere Geborgenheit, unsere Ruhe, unseren Frieden. Und dann wird man hören, wenn wir vom Himmel reden, wenn wir von der Erlösung reden. Jetzt hören die Leute nicht, sie brauchen keine Erlösung. Sie haben alles. Aber der Tag kommt, wo ihnen alles genommen wird. Und eine riesige Schar, sagt die Offenbarung, kommt aus dem, was da die große Trübsal genannt wird. Eine riesige Schar wird am Schluss errettet werden. Das sind nicht all die Erretteten im Laufe der Kirchengeschichte. Das ist die Schar der Erlösten aus der großen Trübsal. Und jetzt ist die Zeit, wo der Heilige Geist anbietet, ich will dein Herz von den Götzen befreien. Ich will dir ein Herz geben, das in mir ruht. Ich will dir ein Herz geben, das sich an Gott freut und das aus ihm alles zieht. Und das kommt nicht über Nacht, das kommt nicht wie ein Wunder, sondern es kommt nach Saat und Ernte. Du säst, du opferst Zeit, du gehst in das Wort, du gehst in die Gemeinschaft mit Gott. Du schaust auf zu ihm, du fragst den Heiligen Geist und bittest ihn, dich zu lehren. Und das tust du Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und Gott wird deine blinden Augen auftun und wird dich befähigen, ihn zu sehen. Und du wirst sagen wie Hiob, jetzt haben meine Augen ihn gesehen. Ich weiß, warum ich lebe. Ich weiß, was auf mich wartet. Ich weiß, worum es wirklich geht im Leben. Es geht nicht um den Alltag. Es geht nicht um Urlaub, Besitz und dies und das und jenes. Es geht darum, ihm zu gefallen, ihn zu haben, ihn zu gewinnen und festzuhalten. Und je mehr eine ganze Gemeinde das lernt, umso mehr Frucht wird sie auch bringen. Und Gott wird sich zu dieser Gemeinde stellen, weil sie die Götzen mit Verachtung straft und weil das Herz brennt in der ersten Liebe. Vater, ich danke dir für die Zeit, in der wir leben und für das Vorrecht, ein Volk zu sein für deinen Namen, ein Volk zu sein, das an dir hängt, das alle seine Quellen in dir hat. Und wir nehmen dieses Angebot, diesen Ruf zur Umkehr, zur Ernsthaftigkeit, zur Entschiedenheit, zur Klarheit. Wir nehmen das an, wir lassen uns warnen, wir lassen uns führen. Und wir wollen zurück in diese erste Liebe und wir wollen sie behalten und wir wollen lernen, mit allem Fleiß unser Herz zu bewahren. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier das Wort gehört hat. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist das nachzeichnet im Herzen, dass dein Heiliger Geist das vertieft und betont und sagt, jetzt ist die Zeit, was wirst du tun? Wie wirst du dich verändern? Welche Schritte wirst du gehen? Welche Prioritäten wirst du verändern? Welche Zeit wirst du deinem Gott geben? Und dass wir ein Volk werden, die dich an die erste Stelle setzen, gleich am Morgen, und die dich suchen und die lernen, das Herz zu bringen. Halleluja. 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 Und ich segne jeden, jeden, der jetzt in seinem Herzen beschließt, ich will Hilfe von Gott in Anspruch nehmen. Ich will ihm erlauben, an meinem Herzen zu arbeiten. Ich will ihm erlauben, mein Herz einfältig zu machen, nicht geteilt, sondern völlig eins und ausgerichtet auf ihn. Ich will ein Herz haben, das Gott sucht. Ich will die ersten Werke tun und warten auf Gott mit Beten und mit dem Wort und mit dem Geist und mit Fasten und mit Zeit, mit Opfern. Ich will warten auf ihn und er wird kommen. So sicher wie die Morgenröte ist das Kommen des Herrn. Und Gott wird dein Herz stark machen, dass du dich nicht ablenken lässt, dass du nicht frustriert bist von dem, was an Bosheit und Finsternis und Gleichgültigkeit in deinem eigenen Herzen offenbar wird, sondern dass du festhältst, ich bin angenommen von Gott und er arbeitet und er kennt das alles und er formt mein Herz und er prägt meinen Geschmack und ich werde lernen zu lieben, was er liebt und werde lernen zu hassen, was er hasst. Weil ich mit ihm zusammen bin, weil er mein Leben ist. Halleluja. Halleluja.